ARD.
Roman lernt in seiner ersten Zeit mit seiner jetzigen Frau Jenny das Konzept Familie ganz neu kennen. Denn Jennys Familie spricht viel miteinander und sie treffen sich regelmäßig. Nach und nach wächst Roman da rein. An einem lauschigen Sommerabend ist es soweit. Er und Jenny sollen das erste Mal gemeinsam bei Jennys Eltern übernachten. Dummerweise hat Roman beim Grillabend davor mit der Familie zu viel getrunken. Er kann sich nicht so richtig an den Abend erinnern, aber als er aufwacht, sieht er, neben seinem Bett hat sich jemand übergeben. Und offenbar hat dieser jemand auch nachts die Tür zum Bad mit der Tür zum Schrank verwechselt. Warum das alles keine gute Idee war, warum es Dutzenden Menschen ähnlich geht, wie Roman heute dazu steht und warum er Alkohol für eine der gefährlichsten Drogen hält, darum geht es heute in unserem Präventionspodcast. Besser, wir reden darüber. Du bist nicht allein. Links zu Anlaufstellen gibt es in unseren Shownotes und da findest du auch den Link zur Twitch-Folge mit den dreien.
Also was mir wirklich ab Tag 1 aufgefallen ist, dass sie ein echt gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat. Und das war komplett neu für mich. Unsere Lieblingsgetränke zu diesen Grillabenden waren Bier, Wein, Uso und von allem nicht zu wenig. Ganz im Gegenteil. Und irgendwann kommt dann mal der Zeitpunkt, wo man merkt, ich weiß nicht mehr, was ich hier spreche, aber Deutsch ist das nicht. Lass mal langsam Schluss machen. Der Pegel ist überschritten seit Stunden. Ich drehe mich um, ich wecke Jenny und sag so, ey,
was
Schatz,
Jenny, was hast du denn gekotzt?
Schatz, deine Katze hat dir alles vollgekotzt.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Das hey. Immer wieder! Einen Hi. Wunderschönen guten Abend.
So.
Wie geht's euch, Jungs?
Wie läuft der Entertain You, Alter? Also erstmal herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast.
Wie geht's dir, Roman Lemke? Erzähl doch mal.
Anstrengend war die Woche. Ich war die letzten zwei Wochen busy, richtig busy. Und die ganze Zeit habe ich so diese Woche diesen Drang, ich will Ruhe, aber ich muss auch arbeiten. Und irgendwie kriegt mein ADHS-Gehirn das nicht hin, das zu koppeln. Und seit Montag wollte ich eigentlich die Story von heute schreiben und jedes Mal mache ich so ein, zwei Sätze und ich, oh, jetzt hast du dir aber auch eine Pause verdient. Und ja, so geht es schon die ganze Zeit und war noch so ein Video, was war geschnitten. Also war ein bisschen stressig, aber...
War viel los, sagst du. Willst du einfach mal 1 bis 3 Stichworte sagen, worum es heute gehen wird, ohne zu viel zu verraten?
3 Hauptwörter. Überrumpelungstaktik.
Oh, wie du gerade noch einen Hauptwort draus gemacht hast.
Bindungsarbeit.
Oho.
Und Kotzen.
Ich wollte gerade sagen, auf das habe ich gewartet. Das ist nämlich das Einzige, was ich weiß. Es geht heute irgendwie im weitesten Sinne um Kotzen.
Um das Kotzen.
Nee, ja. Nicht den Ort kotzen.
Den gibt's auch noch. Ja, und wer schaut da gerade noch so auf seine absolut wichtigen Unterlagen, nehme ich mal an.
Es ist wirklich, Freitag ist ein schwieriger Termin. Ich habe da irgendwie so gefühlt die ganze Energie der Woche in mir. Und gleichzeitig beginnt dann auch immer noch mein FOMO fürs Wochenende, wo ich mir denke, so, ich würde gerne jetzt dieses Wochenende richtig was Tolles machen, was ich noch nie gemacht habe. Irgendwas erleben, was noch nie jemand getan hat. Feiern, wie noch nie jemand gefeiert hat. Feiern wie ein Bundesliga-Verein, der gewonnen hat.
Das ist sehr lustig. Ist das eine Übergabe an mich oder weil ich...
Oh nein, hast du mit dem Bundesliga-Verein gefeiert?
Ich bin am Wochenende bei einem sehr, sehr, sehr großen Fußballspiel und habe die krassesten Karten. Bayern gegen Frankfurt in München und ich wäre ja nicht ich, wenn ich da rumstehe. Nein, nein, nein. Ich bin mit einer anderen Herrin dort und wir werden es uns so gut gehen lassen in der VIP-Area. Oh, oh. Da muss ich erstmal einen Schluck trinken.
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht. Das genau ist es nämlich. Jeder hat ein tolles Leben, außer mir.
Na, ja, außer dir.
Ey, was mit dir? Du hast doch auf der Icon League gechillt.
Es war letztes Jahr. Ich habe dieses Jahr überhaupt noch keinen Spaß gehabt.
Dieses Jahr ist scheiße.
Überhaupt noch keinen Spaß gehabt.
Überhaupt keinen Spaß.
Ey, was machen wir denn hier heute?
Jawollo. Und zwar haben wir nach wie vor das Motto, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und dieses Mal bringt Roman uns wieder eine grandiose Idee mit. Und wir haben jetzt schon 3, 4 Wörtchen gehört. Mit den ersten beiden konnte ich jetzt noch gar nichts anfangen. Mit Kotzen schon. Da gibt es auch Fetische zu, falls es jemanden interessiert. Vomit. Aber Roman, nimm uns doch mal mit, hör mal.
Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mit Jennys Eltern in der Kennenlernphase richtig einzusaufen.
Mit den quasi Schwiegereltern ins B.
Das war da noch nicht klar. Also noch überhaupt so gar nicht.
Ihr wart gerade frisch zusammen, deine jetzige Frau Jenny und du.
Genau. Und es ist so ein bisschen heute so, als würde ich bei den Cops zum Verhör eingeladen werden. Ich habe das Gefühl, ich müsste alles ganz detailliert erklären, aber der Fall ist schon über 10 Jahre her. Und aufgrund meines damaligen Zustandes kann ich mich nicht mehr so richtig an alles erinnern.
Oh, damals hast du auch noch geballert, ne?
Aber hallo, aber da nicht, an dem Tag nicht.
Aber sonst wäre es auch ein unfairer Wettbewerbsvorteil gegen die anderen Trinker, weißt du?
Weil wenn das dann passiert wäre, das wäre heftig gewesen. Aber ich versuche mal, das heute zusammenzukriegen, ja. Und selbstverständlich habe ich das vorher mit allen Beteiligten abgeklärt. Also ich darf das ja heute erzählen. Und die haben sogar geholfen, versucht zu helfen, das Ganze zusammenzukriegen und dass wir uns da gemeinsam an diesen Abend erinnern. Genau, also vielleicht könnt ihr mir ja helfen. So, ich weiß wirklich nicht mehr alles. Vielleicht habt ihr gute Fragen. Denn ja, immer raus damit. Jawohl. Ihr wisst ja schon, wir haben uns damals auf dem Vorgänger von Facebook kennengelernt, ne? Yappi.
Ich komme nie auf dieses Format. Yappi.
Hab ich noch nie gehört.
Nein, hast du auch noch nie gehört. Doch, habe ich schon tausendmal erzählt. Und damals hat sie in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, am Mariendorfer Damm in Berlin. Und ich habe zu der Zeit noch bei meinem ehemals besten Kumpel in dieser Einzimmer-Plattenbauwohnung in Velten-Süd gelebt.
Gemütlich.
Also gelebt, gehaust eigentlich. Liebe Grüße an alle Plattenbautler an der Stelle. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das habe ich schon ein paar Mal erzählt und in den Episoden auch beschrieben, müssen wir jetzt eigentlich nicht genauer drauf eingehen. Aber irgendwie, ich hatte ja wenig Schamgefühl, aber irgendwie war es mir damals schon peinlich, weil ich schon gecheckt habe, ey, du leitest hier schon eine Grafikabteilung, wohnst aber in der Platte und irgendwie passt es so gar nicht ins Bild, ne? Also jedenfalls nicht, wenn du eine Frau kennenlernen willst. Und aus dem Grund und natürlich, weil ich Jennys Nähe gemocht habe und mich mega wohl gefühlt habe, war ich eigentlich immer bei ihr und habe auch regelmäßig bei ihr gepennt.
Ich würde tatsächlich schon dazwischen hängen, weil das ist ja eigentlich schon ein interessantes Thema. Also, was machst du denn, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner eigenen Wohnsituation? Das ist krass. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich bin nach meiner Entlassung bei meinen Eltern eingezogen. Und die haben mir das zwar schön gemacht, aber es war trotzdem immer so, ich hatte sogar eine eigene Haustür und so, aber es war immer so,
da willst du halt niemand mit hinnehmen, so wirklich.
Über 30 bei deinen Eltern wohnen, so halt, weißt? Und Platten, ein Zimmer, was machst du denn da? Nina, hast du schon mal ein Mann gedatet, der dann irgendwie so dich nicht mit nach Hause nehmen wollte oder als das getan hat, du nicht impressed warst?
Also das ist mein Schema.
Ich habe gerade keine Wohnung, aber mein
du
Job
hast
ist
keine
auch
Wohnung,
weg.
Keine Wohnung, kein Führerschein, kein Job und du warst im Gefängnis. Bewerbung. Baby, come her.
Ja. Warum ist das so?
Weiß ich nicht. Weil
ja, okay, aber was machst du dann, wenn du jetzt, also geht man zu dir?
Ja, man geht zu mir. Weil bei mir ist es auch immer sauber und schön und warm und gemütlich und auch Kühlschrank ist voll und alles ist fabelhaft und ich hole dich auch noch ab, weil ich habe ja ein Auto und einen Führerschein.
Kannst du mich abholen auf Bild, weil um die Zeit fährt kein Bus mehr.
Ja. Oh mein Gott, 1000 Stories, aber egal.
Ja, und ich auch, 1500 Stories dieser Art. Und also, ich glaube, als sehr junge Frau ist einem das vielleicht noch relativ wurscht, aber umso älter ich werde und umso mehr ich bei mir bin, desto genauer weiß ich dann auch, ob das jetzt überhaupt in eine ernsthafte Richtung führen könnte oder ob der Mensch vielleicht nett ist, aber wir auf viel zu unterschiedlichen Ebenen stehen, um daraus was Ernstes zu machen.
Aber WG würde gehen? Oder was sind die Ausschlusskriterien? Die Größe, die Ordnung oder wohnt er alleine oder was ist es?
Ich glaube,
der Ort, die Lage?
Nee, also mir ist das so scheißegal, ob jemand in einem Plattenbau wohnt, ob jemand in einem hässlichen Stadtteil wohnt, der keinen guten Ruf hat, oder das ist mir alles egal. Ich finde, man kann, oder das ist eine Eigenschaft, die ich an mir selber erkannt habe, man kann, auch wenn man nichts hat, das Beste draus machen. Und wenn ich nicht sehe, dass du das Beste aus deiner Situation machst, selbst wenn du von der Hand in den Mund lebst, dann denken wir nicht gleich. Und dann werden wir auch niemals auf einer Welle bleiben. Wenn ich aber sehe, dass dieser Mensch so denkt wie ich und mit Sperrmüll ist nicht trotzdem so schön einrichtet, wie es geht, dann bin ich fein damit.
Ja, schöner kann man es eigentlich nicht sagen, oder? Ich weiß noch, als ich aus dem Knast damals kam und das erste Mal in eine Erwachsenenwohnung sozusagen reinlief. Also das war auch noch eine Freundin, die ich davor schon kannte. Und ich weiß noch, ich stand bei ihr so im Bad und sie hatte so Raumduftspray. Und ich dachte mir so, wer hat das gekauft? Und habe mir so versucht vorzustellen, wie sie das gekauft hat. So, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie jemand, den ich kenne, losgeht und einen Raumspray kauft oder so oder eine Duftkerze oder einen Teppich. Ich so, weißt du, ich meine, und das war krass, weil ich kam ja einfach so rausgeschissen aus mit 31 wieder. Also Roman wäre aber, glaube ich, bei Nina auch angekommen, weil du hättest direkt beim Reinkommen, hättest du gesehen, Pfandflaschen hier geordnet, Pizzakartons da geordnet, dieser Mann holt das Beste raus. Weißt du,
auf jeden Fall.
Ich habe niemals zugelassen, dass sie die Wohnung sieht.
Also, zugelassen, das sagt schon alles.
Also nein, ich habe hier, die Wohnung war tiptop sauber, war aber nicht meine, war halt Plattenbau und hier mein ehemaliger bester Kumpel, der hat so einen leichten Putzfimmel, also leider anerzogen von seiner Mutter, weil sonst Schläge gegeben hätte. Mhm. Und das hat er aber behalten und die Bude war immer blitzeblank sauber. Mhm. Und dann waren da halt zwei Hänger drin, die, wenn sie nicht gearbeitet haben, gekifft haben. So, das war so unser Lifestyle. Und ansonsten war ich halt bei Yappi und hab Playstation gespielt.
Aber die Wohnung, ich finde, dadurch, dass die sauber war, kann ein Mädchen da auch rein.
Ja, aber Felten Süd war nicht sauber. Ja, also das ist wirklich Plattenbaughetto, damals hochkriminell und ich hab die ja gemocht, die kann ich gar nicht, das geht nicht.
Das ist aber auch ein interessantes Thema. Ich verstehe natürlich zu 100%, dass du es dir nicht verscherzen oder es sie vergraulen wolltest, weil du dachtest, sie hat diese und jene Erwartungshaltung. Aber dadurch werden wir Frauen leider auch relativ oft angeflunkert oder angelogen. Und das finde ich dann noch viel schlimmer. Ja, kenne ich natürlich auch zu Genüge, weil ich mir dann denke, ey, ich gehe mit meiner ganzen Ehrlichkeit hier rein und versuche so einen Vertrauensvorschuss auch zu geben. Und wenn man dann direkt belogen wird, da ist es mir lieber, den Plattenbau im dreckigsten Viertel zu sehen irgendwie. Also ja, aber
also heute
gerne weiter im Text.
Weiß ich ja, wer ich bin.
Ja,
und früher war ich so halt auf der Suche. Ich habe mich ja selber überhaupt nicht gemocht. Und dann auch noch das Plattenbau-Ghetto, das ging irgendwie nicht. Mhm. Und deswegen, da wird's auch gleich, werdet ihr zwischen den Zeilen viel von dieser Energie merken. Und am Anfang habe ich dann halt oft bei ihr geschlafen. Und was mir wirklich ab Tag 1 aufgefallen ist, ist, dass sie ein echt gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat. Und das war komplett neu für mich, dass sowas geht. Und irgendwie fand ich es auch voll unheimlich. Ich meine, die haben täglich miteinander telefoniert, ohne zu streiten. Mhm. Hallo? Sowas gibt es? Und ich habe es ja hier schon oft erzählt. Ich wollte mit meiner Mom und mit dem LAG, heißt das, glaube ich, Lebensabschnittsgefährten, so wenig Kontakt wie möglich haben. Und Lackschuh, Junge. Und ich kannte das halt so überhaupt nicht. Und ich konnte mir halt auch überhaupt nicht vorstellen, dass man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern haben kann.
Also so wie Max das erste Mal in eine normale Erwachsenenwohnung kam, kamst du zum ersten Mal in eine intakte Familie, in Anführungszeichen.
So kannst du es dir vorstellen. Mhm. Und aus dem Grund habe ich halt am Anfang auch die Notwendigkeit gar nicht gesehen, ihre Eltern überhaupt kennenzulernen. Also, beziehungsweise ich hatte vielleicht auch Angst einfach, weil ich bin halt der kleine verballerte Dude aus Felten Süd, aus dem Plattenbau-Ghetto und komme da auf einmal in so eine Mittelstandsfamilie mit einem Familienhaus. Vielleicht bin ich eine Gefahr.
Ey, ich schwör's dir, als ich das erste Mal bei so einer Erwachsenenparty auch war, von Cats Familie damals, ich weiß nicht, was mit mir los war, aber aus irgendeinem Grund dachte ich, man gibt rechts und links ein Küsschen. Ich schwöre auf alles, so wie ich hier stehe. Ich habe angefangen, jeden Mann die Hand. Ey, und die waren am Ende. Die wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das war halt, weil die Mutter das bei mir so gemacht hat. Und dann ich so, okay, zieh ich durch. Einen Typen im Anzug nach dem anderen rechts und links geküsst. Und dann irgendwann hat die Katharina das gesehen und sie so, ey,
was tust du da?
Teufel. Und ich so, ich weiß nicht, ich dachte, wir sind Franzosen, ich habe keine Ahnung, man hilf mir. Das war so,
Salam aleikum.
Ey, dieses Gefühl, wenn du dann rausgefunden hast, dass das nicht korrekt war, was du gemacht hast. Ich kann heute noch, wenn ich jetzt heute daran denken würde, so richtig, ich würde vor Scham im Boden versinken. Ich weiß noch, wie die Wangen dieser Männer sich anfühlen.
Wie sie schmeckten.
Weißt du doch sowieso bei mir.
Den einen erwischt du dann so richtig, so und der nächste kommt nicht richtig weg und nur die
und
Wangen
einer
streichen sich.
Und dreht sich versehentlich auch und die küsst sich auf den Mund.
Und alle machen halt mit, keiner weiß so richtig. Und ich so, boah ey, das ist krass, Mann, wenn du erstmal in diesen Kreisen bist, ne, da musst du wirklich...
Und der Großvater so, komm mal her.
Das waren wichtige Leute. Das war kein Joke, Alter.
Oh, geil, oh Alter. Gott, wie peinlich.
Lass mit seinem kleinen Schwanz da. Die hat ganz unkraft. Die wieder platzt gleich.
Soll ich versuchen zu erzählen?
Ja, bitte weiter.
Bitte.
Also Jenny und ich gehen seit Tag 1 spazieren. Frag mich nicht, warum.
Wunderschön.
Das ist schön. Wunderschön. Ja.
Also, das haben wir immer gemacht. Und wir sind am Anfang so, ich kannte ja die Gegend nur so ein bisschen. Aber ganz zufällig, ja, ganz zufällig, lotste sie mich irgendwann bei einem dieser Spaziergänge am Haus ihrer Eltern vorbei. Mhm. So, weil ich habe ja am Anfang immer gesagt, ja, also ich habe jetzt hier keine Notwendigkeit, deine Eltern kennenzulernen und so und dies und das. Und ganz zufällig stehen wir auf einmal vor diesem Haus und fragt mich, wollen wir kurz reingehen? Wollen wir Hallo sagen? Mhm. Und ich so,
Wie alt warst du?
No, vor 13 Jahren, kein Plan, Mann.
26?
Richtig. Ja, so 7, ja. Ey, krass, doch.
Ja, ich kann
aber eigentlich alt genug?
Eigentlich alt genug. Na, safe, Mann, safe. Und, und wir standen jetzt vor dem Haus. Ich kann ja jetzt nicht Nein sagen. Wie hätte das denn ausgesehen?
Ja, klar. Kannst dich da nicht sperren. Also das wäre ja auch super fragwürdig rübergekommen vor Jenny. Wenn du da plötzlich nicht mehr locker bist und sagst, nee, Flucht.
Ja, und sie hat es mir aber auch angesehen, dass ich auf einmal Panik krieg so.
Und boah, aber du konntest ja nicht mal vorbereiten mit Klamotten und so. Nicht mal deinen feinsten Zwirn aus dem
Meine
Schrank.
Feinste Jogginghose aus dem Schrank geholt, Junge. Genau.
Und normal steigt man dann immer noch vorher noch in ein Häufchen rein. So. Weißt du, auf dem Weg dann dorthin so.
Also sie hat gesehen, ich krieg Panik. Und sie lässt mir die freie Wahl. Bei mir war es eine Überwindung. Und jetzt stellt euch vor, das Haus, ne? So eine kleine Straße, so eine Seitengasse am Rand der Stadt. Ja? Also Hecke, einen, pass auf, das wird einige freuen, so ein Fahnenmast mit einer Deutschlandflagge.
Ui, ja, wir sind in Berlin.
Und einen Pool vorm Haus. Dann geht's so, steht hier das Haus, dann kannst du so da vorbeigehen. Hinten steht noch ein Haus auf dem Grundstück und Blumen, ordentlich gemachter Garten. Dann steht der Chevy Blazer in der Einfahrt und auf der anderen Einfahrt, die haben zwei Einfahrten natürlich, steht so ein Anhänger und das Ganze, also ja, so ein Vorstadthäuschen. Sieht schick aus, sieht freundlich aus halt, ne? Aber das habe ich alles gar nicht wahrgenommen. Für mich war, shit, wir gehen da jetzt rein. Und mit etwas Überwindung und mit einem mulmigen Gefühl habe ich gesagt, komm, ja, machen wir. Und dann sind wir da reingegangen. Und dann lernte ich an diesem Tag Jennys Eltern spontan kennen. Wir können ja mal an dem Tag jetzt auch mal ihren Namen nennen, Ela und Bernd, ne? Nicht, dass ich die ganze Zeit Jennys Eltern sagen muss. Und heute ist mir klar, ey, das sind beide ganz, ganz lieb. Ich würde alles für die tun. Also mehr als für meine eigene Familie. Aber an dem Tag war ich halt noch so in diesem vorsichtig sein Modus. Ich habe jetzt nicht so, wie du vielleicht das gemacht hättest, Fluchtwege gecheckt. So, ich war in meiner Mission, ich muss die jetzt kennenlernen. Und ich hatte auch keine Exit-Strategie, außer vielleicht einen Asthma-Anfall. Aber also, ich kriege keine Luft zu Alan Harper. Oh, mein Herz! Und ja, also es war gar nicht so zu Unrecht, weil Jennys Papa ist, habe ich schon mal erzählt, ne? Bernd ist ein alter Kfz-Meister. Der hat sein ganzes Leben lang bei Daimler gearbeitet, hat da seine Lehre gemacht, ist da auch in Rente gegangen und hat so eine etwas tiefere, raue Stimme. Und ja, ich würde sagen, manchmal ist er etwas aufbrausend, wenn nicht gleich alles so klappt, wie er sich das auf Anhieb vorstellt. Und deswegen hatte ich wirklich, wirklich Schiss am Anfang. Also du kannst dir vorstellen, wir kommen da rauf und er so, wer bist denn du? So ein Ding ist das. Und
direkt auf deine Hände geschaut, so gesehen, dass du in deinem ganzen Leben noch nie irgendwas gemacht hast.
Also, genau, die Schiene hat da maximal vom Wichsen.
Einfach nix, weißt du, so nur dreckige Fingernägel, sonst nix vom Arbeiten. Oh, also, ja, das hassen solche Männer, wenn sie das sehen.
Ungefähr so. Und ja, Jennys Mom, ganz liebe, total nett so. Da hatte ich überhaupt gar keine Angst. Warum auch? Habe ich jetzt nicht als Gefahr wahrgenommen. Und was gibt's noch zu sagen? Eine Katze. Jennys Katze wohnt bei ihren Eltern, weil sie in der Wohnung damals nicht klarkam. Chibi heißt er, der Kater. Chibi. Und ich habe aber eine Katzenhaarallergie.
Ja,
ne?
Chibi.
Nein, jetzt hast du auch noch eine Katzenhaarallergie.
Oh.
Ah. Naja.
Red Flag.
Red Flag.
Eigentlich schon, ne? Eigentlich hätte sie mich abschießen müssen.
Direkt canceln.
Direkt gecancelt.
Boah, ich war auf jeden Fall mies aufgeregt und
ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gehabt, so einmal, also als Jugendlicher, da ist es dir auf einer Seite auch scheißegal, weil du bist halt genau der Nichtsnutz, den sie vermuten, so ja, sorry halt. Da weiß ich, das Unangenehmste war so, ich glaube von zwei meiner Exen haben die Väter mich erwischt beim Sex haben mit ihren Töchtern und ab dann war die Stimmung schlecht. So, wenn du dann irgendwie so an Esstischen gemeinsames Abendessen oder so, das war dann so, das konnte irgendwie keiner aus seinen, das, keiner kriegt es mehr raus aus der Dynamik so. Weißt du? Das war schlimm. Es war wirklich, und das eine war so ein Vietnam-Veteran und so, Amerikaner, der war so kurz, der Typ war in dunkel, also wirklich ein schwarzer Mann, der Muskeln hatte und furchteinflößend war, so, und der wirklich, der war ungefähr eine Mini-Penislänge davor, mich zu töten, so. Der war wirklich, du hast überlegt, ob das in Ordnung ist, wenn er mich killt, so. Bei der Kettiramam war es anders, da war ich schon über 30, aber ich hatte nichts vorzuweisen. So, dieses, hey, wer bist du? Ja, ich bin aus dem Knast. Das ist noch weniger als, ja, ich bin jetzt auf dem Weg, sondern, ne, wer bist du? Ich bin gar nichts. So hatte ich dieses Gefühl damals und,
genau, ja, das ist es. Das ist ein gestandener Mann. Ja. Meister, ja. Eins der größten Unternehmen dieses Landes. Und dann komme ich, der Plattenbau-Yogi, da an, weißt du?
Der irgendwo arbeitet.
Ich habe ja zu der Zeit gearbeitet.
Was hast du gemacht?
Glück. Ich habe die Grafikabteilung geleitet bei dem Unternehmen, in dem ich da gearbeitet habe.
Das ist aber okay.
Hab dafür extra meine Ausbildung abgebrochen.
Da hast du ein bisschen, das finde ich kaum, das ist was vorzuweisen. Das wäre schlimmer, wenn du gerade in der Orientierungsphase gewesen wärst.
Das wäre schon eine gute Formulierung.
Ganz kurz, lass uns die Nina fragen, wie ist es für dich, wenn du Eltern kennenlernst?
Das klingt, glaube ich, so unsympathisch, aber ich denke mir immer, das wird schon und die lieben mich eh und dann ist es auch so. Ich komme immer richtig gut mit Eltern klar. Natürlich habe ich das auch, ich überlege mal kurz, ich habe fast immer, bis aufs letzte Mal, habe ich natürlich mein Doppelleben noch gehabt. Und dann war das natürlich auch so, ja, ich bin Automobilkauffrau, ja, ich bin, ich arbeite hier und da. Da ist natürlich viel weniger Angriffsfläche, wenn ich einfach nur ein Mädchen bin, was irgendwo im Büro arbeitet und ganz gut artikulieren kann. Dieses Domina-Ding, wenn ich das immer schon gedroppt hätte oder hätte droppen können, wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Aber vom Grundvibe komme ich immer gut mit den Eltern klar. Und ich bin tatsächlich auch immer die Person, die dahingesetzt wird, wo der schwierigste Verwandte ist. Also wenn wir jetzt von so einem Familientreffen ausgehen und der böseste Onkel oder Stiefvater oder so, der ist da, ich bin die Person, die zu der Person hingesetzt wird, weil mit mir kann man immer reden. Oder ich quatsch die schon voll, ich krieg jeden, weil ich... Also, ja, das ist so mein Job gewesen. Und ansonsten, wenn Menschen dann hören, was ich wirklich mache oder wer ich wirklich bin, die Herrin, dann ist die Resonanz aber größtenteils positiv oder einfach so verhalten, dass man nicht weiter drüber spricht.
Ja, aber Jennys Vater hättest du auf jeden Fall eine Tasche gehabt. Weißt, Mercedes, der arbeitet auch noch bei Daimler und du kommst
da schon. Also da hätten wir direkt, ja.
Digga, fahr mal die Hubbühne hoch oder wie das heißt.
Fahr mal die Hupen hoch.
Lass mal die Dinge, mach mal die Haube auf. Ich hänge so am Kofferraum so versucht aufzumachen. Cat.
Also, pass auf. Auf jeden Fall hat er mir nicht den Kopf abgerissen. Keiner von ihnen hat mir den Kopf abgerissen. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Wir haben uns auch direkt geduzt und also alles okay, keine Gefahr, beide cool. Und natürlich hatten wir auch Gemeinsamkeiten.
Ja, welche denn?
Bei Jennys Eltern gibt es keine Grillsaison. Da wird immer gegrillt. Egal ob Sonne, ob Schnee, ob Regen, ob Silvester. Scheißegal, ob hell oder dunkel, es wird gegrillt, wenn Hunger ist. Und damals, ich habe es geliebt. Ich meine, ich habe in der Currybude gearbeitet. Ich habe Grillen geliebt. Man kann ja auch 1000 verschiedene Sachen auf den Grill legen. Heute sieht die ganze Nummer ein bisschen anders aus bei mir. Und ein anderes Hobby, was wir hatten, also sagen wir nicht Hobby, sagen wir Gemeinsamkeit.
Sex?
War der Alkoholkonsum. Richtig. Unsere Lieblingsgetränke zu diesen Abenden, zu diesen Grillabenden, waren Bier, Wein, Uso und von allem nicht zu wenig, ganz im Gegenteil.
Und auch
Bier, Wein und Uso zusammen ist halt schon eine üble Mischung, Alter.
Finde ich auch.
Naja, meistens haben die Damen den Wein getrunken und wir das Bier, so, weißt du?
Ich kann da auch direkt mit einsteigen, weil in meinem Fall ist das auch häufig so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, weil wenn ich einmal anfange, angenommen Familienfeier, beispielsweise es gibt auch noch irgendwie einen Background, wo sehr viel Wodka getrunken wird oder so, wenn ich nicht von Anfang an sage, ich bin raus heute mit Trinken, sobald du die ersten ein, zwei Shots drin hast, gibt's ja auch kein Halten mehr. Das Glas wird nachgefüllt. Und als kleine Person neben den meisten trinkfesten anderen dort ist es dann irgendwann ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Und dann denkst du dir irgendwann rotzevoll auf der Gästetoilette, Scheiße.
Ja, was mache ich jetzt? Das war bei uns Standard. Und zu der Zeit habe ich nicht gekifft. Du weißt, ich habe 16 Jahre Kokain hinter mir. Das war ja so die Kokszeit. Aber an dem Abend, von dem ich heute rede, habe ich nicht geballert. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall, es wurde immer an diesen Abenden hart gesoffen. Das sieht heute auch anders aus. Naja, normalerweise sind wir halt zu Jenny getorkelt, haben da gepennt. Und jedes Mal, aber wirklich ausnahmslos jedes Mal, hat Jennys Mom, also Ela, hat angeboten, ey, ihr könnt auch bei uns schlafen. Weil sie hat sich halt Sorgen gemacht, ne? Dass wir betrunken durch die Stadt laufen, es könnte ja was passieren. Das ist immerhin auch Berlin, ne? Cool. Eigentlich voll sweet, aber das hat mich damals auch so richtig irritiert. Weil ich habe in meiner Kindheit öfter mal den Satz gehört, ja, sieh halt zu, wie du nach Hause kommst.
Ja.
Und das war irgendwie auch komplett neu für mich. Und ihr hört schon, dazwischen den Zeilen ist immer wieder mal so Realitätscheck. So mein Elternhaus, meine Familie und intakte Familie. So. Also intakt, welche Familie ist schon intakt, ne? Aber ihr wisst, was ich meine?
Total, wie einen das auch verunsichert, wenn es plötzlich ein anderes Normal gibt. Weil das, was du kanntest, war ja vorher für dich das Normale. Und dann siehst du, es läuft woanders vielleicht sogar harmonischer, besser, fürsorglicher, keine Ahnung. Und dann ist das ja was man eigentlich einfach annehmen könnte. Aber unser Eins ist sehr verunsichert durch so etwas. Das fühlt sich nicht nach zu Hause an, wenn es so cozy ist.
Mhm, genau so. Und jetzt kommen wir endlich mal zur Hauptgeschichte. Denn es war einer dieser Abende. Und stellt euch vor, es ist Sommer 2012, geiles Wetter, Samstagabend, der einzige Knast. Abend. Ja, ich weiß.
Fuck. Ich weiß, ich hab's überlegt.
Ich hatte erst überlegt, ob ich dich frage, was hast du an dem Tag gemacht, Dicker? Aber mir war schon klar, dass du es selbst sagst. Und Jennys Mom, das ist der einzige Tag, wo sie Gas geben kann, weil sie hat nur sonntags frei. Und ja, wir haben den Grill angeschmissen. Ja, der Bernd vom Grill und Icke. Und ihre Mom und sie sind derweil drin und kümmern sich um Salate, um Dips, um Brot. Und wir sind halt beim Grillen, beim Philosophieren, haben schon das erste Bier in der Hand, vielleicht schon das zweite Bier in der Hand, wegen Ablöschen und so. Heute ist mir klar, dass man da eigentlich nur Bier in den Grill gibt. Das hat überhaupt nichts mit Ablöschen zu tun. Da kannst du auch Wasser nehmen, da ist nichts mit Aroma. Und wenn dann irgendwann das Grillgut meistens exakt 19 Uhr auf dem Tisch stand, dann wurde noch nicht gegessen, weil dann war es Brauch, als erstes anzustoßen und eine Runde kurze zu kippen.
Natürlich.
Natürlich, wie das so ist an so einem guten Grillabend. Ne? Und dann ging es genauso in regelmäßigen Abständen weiter, während des Essens.
Während, aber zwischendurch auch, einfach mal zwischendurch einen Shot. Kann nicht schaden, lässt sich alles besser verdauen, rein damit.
So ist es, da musst du nicht spazieren gehen. Wenn du trinkst, musst du nicht mehr spazieren gehen.
Genau.
Und ihr wisst, damals war noch nichts mit Konsumkompetenz oder annähernd an Therapie denken oder sowas. Ja. Da war einfach nur, keine Ahnung, wer ich bin, Hauptsache es knallt. Und nach dem Essen haben wir dann so richtig, richtig Knallgas gegeben. An dem Tag, also wir waren schon während des Essens eigentlich, und dann ging das los. 2 bis 4 Flaschen Uso safe.
Boah, kein, wie viele Leuten?
Na, zu viert.
Ach so, es war so, ihr wart einfach nur, ja, stimmt, es war ja das Kennenlernen, es war ja gar keine Feier, es war ja das Kennenlernen.
Nee, das war nicht das Kennenlernen, das war nicht dieser Kennenlerntag, aber das war die Kennenlernphase zwischen Jenny und mir. Und das war das erste Mal, dass ich bei denen gepennt habe.
Ah, die erste Übernachtung.
Ach so nämlich. Weil Jennys Mom hat ja immer gesagt, hey, wir müsst nicht laufen, ihr könnt auch hier pennen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel Bier wir an dem Abend gekillt haben. Und Jenny hat sich auch mit Likörchen reingeknallt, ne? Und es wurde immer später und immer später und immer später. Und wir wurden immer voller und immer voller und immer voller und immer lauter. Und irgendwann kommt dann mal der Zeitpunkt, wo man merkt, ich weiß nicht mehr, was ich hier spreche, aber Deutsch ist das nicht. Lass mal langsam Schluss machen. Der Pegel ist überschritten seit Stunden. Und ja, wie soll's sein? Jennys Mom fragt selbstverständlich, wollt ihr nicht bei uns schlafen? Ihr müsst jetzt nicht die 20 Minuten, also wenn wir nüchtern sind, dauert es 20 Minuten zu Jenny nach Hause. In dem Zustand hätte es safe über eine Stunde gebraucht. Und außerdem haben wir abgemacht, dass wir am nächsten Tag zusammen frühstücken. Das heißt, sie wollte auch noch wahrscheinlich gleich Vorkehrungen treffen, dass wir auch wirklich aufstehen und zum Frühstück da sind. Weil wenn wir erstmal nach Hause gegangen wären, keine Ahnung, ob wir angekommen wären, keine Ahnung, wann wir angekommen wären, aber wir wären safe nicht zum Frühstück aufgestanden. Ganz sicher nicht. Und ja, jetzt stellt euch vor, ich muss euch ein bisschen erklären, wie das so aussieht, ne? Das Gästezimmer. Wir haben ein Gästezimmer. Das ist Jennys altes Kinderzimmer. Das ist im ersten OG. Und du musst, um nach oben zu kommen, eine recht enge, naja, so eine Art Wendeltreppe, so eine Holztreppe hoch. Und das ist schon nüchtern nicht einfach, weil die Stufen, die sind echt schmal. Oben an der Treppe.
Das ist echt, du bist wie Garfield, Alter. Das ist echt manchmal, wenn du dann solche Sachen sagst. Oh, die Stufen, die sind so schmal, so. Ich meine, das war irgendwie.
Hey, das ist alles wichtig für die Geschichte. Und dann kommst du oben an der Treppe an. Dann ist rechts das Badezimmer. Also zum Glück ist da auch ein Badezimmer, weil du willst diese Treppe nachts besoffen im Dunkeln, willst du nicht runter. Glaub mir. Und links ist das Gästezimmer. Und wenn du da reinkommst, dann ist rechts so eine Schrankwand mit ein paar Türen und links hinten steht das Bett. Und es ist so eine Schlafcouch gewesen. Sie war ausgezogen. Ich glaube, Ela hat sie einfach schon während des Abends einfach irgendwann gemacht, bevor sie gefragt hat, ob wir da pennen.
Klar, ist eine Mom. Die bereiten sowas vor.
Ja, frag mal meine Mom.
Ja, frag meine mal. Meine sagt
das. Ich bin froh, dass ich ein Bett hatte.
Ja, aber ja. Bei meiner Mom kriegst du es auf jeden Fall bezogen, aber sie wird es ja auch oft erzählen, dass auch mindestens, du wirst es nicht vergessen, dass sie es bezogen hat.
Nein, also im Bett war schon da, keine Sorge. Und ja, also ich weiß nicht mehr, wann sie das gemacht hat, aber auf jeden Fall stand da ein fertig bezogenes Bett. Und ihr könnt euch bestimmt denken, dass wir uns, also wir haben alle vier darüber nachgedacht, nach diesen 13 Jahren, was da eigentlich ganz genau an diesem Abend passiert ist. Und wir kriegen nicht mehr alle Einzelheiten zusammen. Wir haben es wirklich versucht, alle vier. Naja, ich werde euch jetzt mal meine Geschichte erzählen, weil wir waren alle vier rotzevoll und es ist halt auch echt lange her. Ich versuche mein Bestmögliches. Also pass auf.
What happened? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Mein Gott, ich halte es mir aus.
Cliffhanger kann ich, ja? Ich wurde wach. Es ist morgens.
War's schon
Nacht,
hell.
Die Nacht ist vorbei. Das Vogelgezwitscher ist auch geil. Und als erstes habe ich mich gefragt, boah, Alter, wer hat mir diese Katze in den Mund gelegt, Alter? Mhm. Alter, richtige Fellfresse. Und dann habe ich meinen dröhnenden Schädel gespürt. Echt übel. Und ich wollte eigentlich einen Schluck trinken. Neben dem Bett stand Wasser. Also drehe ich mich um und sehe, fuck, der ganze Boden voll gekotzt. Aber nein. Hallo, Alter, das sah aus wie ein Massaker. Und
oh nein.
Ich drehe mich um. Ich weck Jenny und sag so, ey, Schatz.
Jenny, was hast du denn gekotzt?
Schatz, deine Katze hat dir alles vollgekotzt.
Jingles. Nee, wie heißt der? Wie hieß sie nochmal?
Schibi. Schibi, Jabba, Jibi.
Schibi, Mann, was ist los mit dir?
Vollgekotzt. So viel passt da gar nicht rein, die Katze.
Digga, genau das hat sie gesagt. Sie schreckt so hoch, sieht es und sagt sofort, hä? So viel kann eine Katze gar nicht kotzen. Außerdem ist die Tür zu. Und im Nachhinein macht das ja auch voll Sinn, weil ich habe ja die Katzenhaarallergie. Der durfte da gar nicht ins Zimmer rein. Mhm. Aber ich war so, die Katze hat ja alles voll gekotzt, Digga. Und für mich war es ganz logisch in dem Moment, ja gut, wenn es die Katze nicht war, dann muss Jenny ja nachts versucht haben, über mich rüber zu klettern, weil sie kotzen genau. musste. Und sie hat es halt einfach nicht mehr rechtzeitig geschafft. Und sie streitet es auch noch ab. Mhm. Sie streitet es voll ab. Ja, na klar, streitet sie das ab. Weil dann kamen so langsam die ersten Erinnerungen. Also ich muss wirklich aufgestanden sein, den menschlichen Springbrunnen. Und das war, ey.
Moment, wieso habe ich keinen Kater? Wieso geht's mir so gut?
Und ich habe noch so, also irgendwas habe ich von Kotzen geträumt. Und irgendwie habe ich auch geträumt, dass ich nachts aufs Klo musste. War ich das vielleicht? Aber nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also beim besten Willen, ich kotze doch hier nicht alles voll. Und um das, also weißt du, nur um das Ganze mal greifbar zu machen, ich habe
Oh ja, mach's bitte greifbar.
Ich habe das erste Mal da geschlafen. Und aus der Perspektive des Bettes siehst du, du siehst erstmal nur viele Türen. Weil du, da
aus
ist
der Perspektive des Bettes erstmal so, oh, der Typ hier.
Du siehst einfach nur Türen, Mann. Da ist die Tür zum Zimmer und da ist dieser Schrank mit 5 Türen. Wer hat denn einen Schrank mit 5 Türen, Alter?
Oh nein, und, in jede einzelne reingekotzt, Alter.
Mann, Alter.
falsche Tür.
Und dann so, oh, ey, okay. Okay, Sherlock, wer soll es wohl gewesen sein? Wenn es die Katze nicht war, wenn es Jenny nicht war, ihre Eltern kommen bestimmt nicht nachts in das Zimmer, kotzen alles voll und gehen dann wieder. So, weißt du, ich muss es gewesen sein. Ich muss es gewesen sein. Digga, das war mir so unendlich peinlich.
Stell dir das vor. Oh Gott, oh Gott.
So, stell dir mal vor, so. Ich wollte noch mal kurz kotzen.
Und Hände weg von meiner Tochter. Ja. Die Stimmung killen, weißt du, damit da nichts läuft in der Nacht.
Und ihr denkt, das ist peinlich, jetzt geht's eigentlich erst los.
Nein!
Ey, mein Schädel hat so gedröhnt und es war mir so unfassbar peinlich. Und was machst du jetzt? Also sauber machen steht an, aber ich war nicht in der Lage dazu. Ich war so Knockout von diesem Abend, dass ich nicht in der Lage war, sauber zu machen. Also haben das Jenny und ihre Eltern übernommen.
Boah, wie erniedrigend.
Ich schlaf das erste Mal da.
Lass die Posten.
Pass auf, Ela und Jenny haben dann mit so einem Teppichreiniger den Boden gemacht, weil es war Teppich alles. Bernd hat
das
Teppich,
ist auch noch das Schlimmste. Fest verlegter Teppich, das ist der Albtraum. Ich schlafe nirgends, wo das ist. Das ist mir zu gefährlich. Fest verlegter Teppichboden, nein, ohne mich.
Das ist eine üble Sache.
Wer baut denn Teppich in so eine Wohnung rein? Das geht gar nicht. Ja, okay. Die beiden mit so einem Teppichreiniger am Boden da am Rummachen.
Oh, das
machen
stinkt
da alles
ja
sauber.
Auch wie Hölle, ne?
Bernd, ja. Pass auf, Bernd steht draußen. Ich habe anscheinend auch eine Lachtischlampe vollgekotzt. Steht draußen mit so einem Gartenschlauch, völlig Knockout, mit so einem Gartenschlauch und spritzt so diese Lampe ab. Und als ob das Ganze noch nicht peinlich genug ist, kommt jetzt das i-Tüpfelchen.
Bitte.
Jenny fiel beim Saubermachen auf, dass an der Schrankwand da auch ein bisschen was geklebt hat. Und pass auf, sie wollte das wegmachen. Und dann macht sie die Tür auf von diesem Scheißschrank und hätte fast da reingekotzt. Aber das brauchte sie gar nicht tun, weil anscheinend habe ich das auch schon erledigt.
Alter, ich habe in
diesen Schrank gekotzt. Der ganze Schrank war voll. Und idealerweise waren da die Polster von der Schlafcouch drin.
Oh,
auf der
Scheiße.
Haben.
Also du hast einen kompletten Roundhouse-Kick gemacht dort drin.
Roundhouse-Kotz, Junge.
Ja, Roundhouse-Vomiting.
Digga,
oh mein Gott.
Digga, ich muss irgendwie, also klar, ne, ich war das erste Mal dort und irgendwie habe ich wahrscheinlich nachts gedacht, ach du Scheiße, ich muss ins Bad, überall Türen. Und
welches
Tor? Tor 1, Tor 2 oder Tor 3, Alter, ob du wirklich richtig bist. Dafür habe ich gar keine Zeit gehabt, Junge. Ich habe also einfach die erste Tür aufgemacht und dachte, das ist das Bad und hab da reingekotzt.
Ey, aber wie voll zum Henker war denn auch Jenny, dass sie nicht aufgewacht ist? Weil erstmal, du hörst es ja richtig prasseln, wenn jemand kotzt. Das ist ja nicht mal leise in die Ecke gespuckt, sondern das prasselt ja und die Schranktüren. Also Jenny muss ja auch alle Lampen angehabt haben, dass sie das nicht merkt, weil...
Oh.
Ich war auch häufiger in meinem Leben schon Augenzeuge solcher Situationen.
Augenzeuge.
Oh, jetzt fällt mir noch was Schlimmes ein. Meine schlimmste Story, die jetzt nicht in einem Satz ist, dass mir jemand in den Nacken gekotzt hat.
Wow.
In meine Haare.
Nein. Oder auf dem Dings? Jahrmarkt?
Nee, im Bett. Also,
im Bett?
Na, das ist Gott sei Dank schon sehr, sehr lange her.
Du musst uns nicht alle deine Fetische erzählen.
Nee, das hat echt, also mal wirklich nichts mehr mit meinen persönlichen Vorlieben zu tun. Ich war auch sehr sauer. Und das Schlimme war, die Person, die gekotzt hat, die hat auch weiter geschlafen. Und ich bin dann natürlich einfach aufgestanden und duschen gegangen, weil ich mit der Kotze nicht weiter schlafen konnte. Aber ja, es gibt wirklich so schlimme Kotz-Stories.
Das ist eine echt üble Nummer. Und ich wollte davor noch sagen, so, wo es jetzt um Vomit und so ging, ich so, kann sexy sein, aber ihr habt es gerade geschafft, dass das komplett es nicht mehr sexy zerstören. Ist.
Interessanterweise ist es auch einer der einer der wenigen Fetische, die ich nicht bediene. Also wenn mich jemand nach Vomiting fragt, manche Menschen wollen wirklich ernsthaft
also
angekotzt
Vomit heißt
werden.
Kotzen, ne?
Genau. Mhm. Mache ich nicht, einfach weil ich mir denke, erstmal, ich bin froh, wenn ich was gegessen habe, das lasse ich nicht wieder raus. Zweitens, mein Zahnschmelz ist mir auch zu heilig, um sowas regelmäßig zu machen. Also ich sehe das persönlich eher so gesundheitlich dann. Aber es gibt tatsächlich Menschen mit einem Kotzfetisch.
Ja, muss jetzt nicht gleich ein Fetisch sein, aber
ich habe schon
an diese Geschichte dran. Nein, weil an diese Geschichte dran finde ich es jetzt gerade nicht mehr sexy. Tut mir leid.
Hast du es davor annähernd sexy gefunden?
Nein, also sagen wir so.
Warte, nein, wir wären gute Freunde
es
gewesen.
Gab Situationen.
Ich habe so oft gekotzt in meinem Leben.
Es gab, aber nicht bei dir. Es kommt erstens drauf an, wer. Und dann kommt es drauf an, warum. Das sind so die, also wer, warum und dann noch ein wann und wohin, könnte man auch. Also,
viele W-Fragen.
Es sind alle W-Fragen müssen bedient werden. Aber es war mal tatsächlich so, dass mir ein Mädchen bei einer absurden Wette, einfach so von sich aus, hat sie mir angeboten, okay, wenn ich verliere, kotze ich für dich. Und ich so...
Wenn du das machst.
Eingeschlagen. So, gewonnen leider. Sie hat gewonnen. Ah. Also sie hat gewonnen, ja.
Ich habe gewonnen leider. Sie hat mich voll angekotzt.
Aber nee, also es kann alles sexy sein. Das will ich jetzt nochmal kurz sagen. Übrigens, für die Leute, die das erste Mal hier zuschauen und sich denken, was sind denn das für Wichser hier, die verherrlichen hier Alkohol, Eskapaden und all diese Dinge. Das kommt noch. Wir werden darüber jetzt gleich noch reden, wie das zu bewerten ist. Und in dem Zusammenhang auch von mir einmal, alles kann sexy sein. Sobald es zwei Erwachsene sind und Konsens herrscht und so, dann gibt es hier kein Kingshaming. Wenn jemand von euch das mag, go for it, wenn ihr jemanden findet, der da mitmacht. Oder ruft yes. Roman an und Shingles. Wie ist das? Shingles.
Ruft ich Roman an und stellt ihm 4 Flaschen Ouzo hin.
Ey, es wäre so geil, wenn alles so sauber gewesen wäre und dann kommt so die Katze vorbei, hat hinten auf dem Rücken so einen riesen Kotzfleck. So, und alles so, hat er nicht. Hat nicht Shingy angekotzt auch noch. Das ist jetzt reicht's. Jetzt ist er raus.
Jetzt blickt er raus.
Digga, wie dieser Schrank aussah. Der arme Kater. Als wäre jemand abgestochen worden. Alter. Wir haben ja Barbecue-Soße. Soße beim Grillen die ganze Zeit.
Und auch noch Fleisch im Ding, Alter. Jetzt, ich kotze auch gleich. Das ist eine üble Folge, Mann.
Das Ding ist, ich glaube, jeder kann relaten, weil jeder hat so eine schreckliche Ike-Story. Ja. Was würdest du da sagen, Roman?
Ich habe erstmal natürlich in den Schrank gekotzt. Nein, Spaß.
Nicht das letzte Mal.
Ey, und dann haben die das halt alles sauber gemacht. Ne? Und ich habe ja euch gerade gesagt, da waren die Polster drin, ne? Von der Couch. Die Polster, die kannst du nicht abziehen und in die Waschmaschine schmeißen und gut ist. Die
Eigentlich
müssen aufgeknüppert werden. Es war zugenäht, Alter.
Ja.
Das bedeutet, die haben die Nähte geöffnet, das ganze Füllmaterial rausgeholt, in riesengroße Müllsäcke zwischengelagert und dann konnte das erst alles gewaschen werden. Alter,
weißt du was
ein Krampf.
Dein Job wäre gewesen, bei eBay Kleinanzeigen ein scheiß neues Schlafsofa zu organisieren.
Hoffentlich würdest du es heute machen. Ich glaube,
ich
liege
da noch im Vollkoma. Ich liege da im Vollkoma.
Er schnarcht so.
Ich bin einfach nicht in der Lage zu helfen.
So mit dem Fuß tut er so wegstoßen, so wie Garfield, weißt du?
Genau.
Ey, das Ding ist, ich glaube fast, dass diese Polster nur nicht weggeschmissen wurden, um dir kein scheiß Gefühl zu machen. So im Sinne von so, weil sonst wären die vielleicht einfach rausgeflogen halt. Aber dann sagt man so, naja, dann fühlt er sich noch schlechter. Komm, wir machen das so, dass, als wäre es nie passiert.
Genau.
So, weißt
ja,
ich mein?
Das kann gut sein.
Wir setzen das mal auf null so. Weil wenn es weggeschmissen worden wäre, hättest du dich schlechter gefühlt, glaube
ich. Ja, Digga, ich noch schlechter geht ja kaum. Aber ey, wenn ihr einen ersten guten Eindruck bei euren zukünftigen Schwiegereltern auslösen wollt, dann macht genau das. Und ihr habt die Herzen. Also wenn ihr dafür nicht aufs Maul kriegt oder rausfliegt, dann wisst ihr, die haben dich akzeptiert.
Also ich habe auch ein Bekannter von mir, Piotr, liebe Grüße, Pole, Hardcore-Säufer in solchen Situationen, hat auch original bei den Schwiegereltern, hat er in die Dinge gekotzt. Der war im Bad, aber der hat in die Wäschetonne. Der hat also das Klo und die Wäschetonne verwechselt. Und hat halt komplett die ganze Wäschetonne voll. Und ist dementsprechend auch in der Früh einfach zum Frühstückstisch gegangen, ohne von irgendeinem Missgeschick zu wissen.
Ja.
Oder sich irgendeiner Schuld bewusst zu sein. Und da war das aber schon aufgefallen. Und das hat dann auch nochmal so für so eine Situation, weil er so, guten Morgen, so. Und alle halt so,
weißt du? So. Also wir waren alle so voll. Jenny hat es nicht gemerkt, ihre Eltern haben es nicht gemerkt. Und erst am nächsten Morgen. Aber ey, was für Ehrenmenschen sind das, dass sie das sauber machen? Digga, zu Hause, da sind wir wieder bei Elternhaus hier, Elternhaus da. Meine Mama hat mich aus dem Bett geprügelt und gesagt, mach, ist mir scheißegal, in welchem Zustand du bist. Du machst es. Und dann liegst du da elend, nichts in der Lage. Das ist dann noch erbärmlicher. Und eine Frage, die immer kommt, wenn ich das erzähle, ist, ey, machen die nicht einfach auf ewig Witze auf deine Kosten?
Ja. Natürlich, ja. Also das lässt sich auch nicht vermeiden. Ey, immer, ja, wenn jede Vorlage mitgenommen.
Digga, immer wenn es irgendwo geil. Um Kotzen geht. Naja, wie ein Schrank damals, ne?
Seit 13 Jahren so.
Seit 13 Jahren schließt die Schranktüren ab, Roman kommt. Alter, genau so ein Ding ist es. Und ich muss es mir nicht mehr so oft anhören. Am Anfang war es öfter. Jetzt, wir lachen einfach alle darüber mit.
Ja, aber ich hätte dich auch, also sorry, ich hätte dich sowas von aus dem Bett gekickt halt. Aber hier ist dein Lappen, hier ist dein Ding. Wir sehen uns in einer Stunde halt. Weißt du, ich meine? Also ich hätte es nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nicht mal, wenn du ein Playmate gewesen wärst. Auf gar keinen Fall.
Mein Dad, der hat ja auch schwer getrunken. Und deswegen, ich dachte, in den Schrank pinkeln ist selten. Aber freut mich zu hören, dass es anderen auch schon passiert ist.
Das ist oft.
Und der kannte sich aus, ne? Der wusste, wo der Schrank ist. Er hat sich dahingestellt. Meine Mom, die hat aber so einen Hasenschlaf, weil die immer in Alarmbereitschaft sein musste, weil sonst was passieren konnte. Und die hat ihn dann davon abgehalten. Aber irgendwann in dieser Co-Abhängigkeit bist du ja dann auch nicht mehr wild wütend und sagst, hey, was soll der Scheiß? Sondern, ey, komm, das Bad ist da vorne. So, du bist schon dran gewöhnt, was für ein Shit da passiert.
Das ist oft. Wir lassen mal das Schrankpinkel-Thema kurz aufmachen. Also, als ich noch beim Bund war, war ich öfter mal, UVD heißt das, Unteroffizier vom Dienst, da bist du also Nachtwächter eigentlich für die Kompanie. Und wenn dann so eine Partys waren, die haben sich ja alle die Kante gegeben, wie oft da Leute in Schränke gepinkelt haben oder einfach auf die Betten, wo einer drin gelegen hat oder so. Also das war alles nicht feierlich damals. Und wenn du denn der Idiot bist, der das alles regeln muss, also ich nochmal, Jennys Eltern, Ehreneltern, Digga, das ist nicht selbstverständlich. Das, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich, boah.
Ja. Es ist wirklich heftig, wenn man sich mal vorstellt, dass nahezu jeder so eine Story erzählen kann. Und wir haben jetzt viel gelacht, aber es ist eigentlich fast schon bezeichnend, ja, dass wirklich jeder auch so eine Hardcore-Eskapaden-Story mal mindestens miterlebt hat oder selber erlebt hat, nicht wahr?
Safe. Also Alkohol ist ein Nervengift und das kann uns schon nach dem ersten Tropfen nachhaltig schädigen. Jedes Jahr sterben in Deutschland in der Folge von Alkohol. Die Zahlen variieren immer so ein bisschen. Man sagt immer 74.000, aber es ist immer irgendwas zwischen 40 und 74.000, wenn man ganz genau sein will. Auf jeden Fall deutlich mehr Menschen als im Straßenverkehr in Deutschland sterben. Deutlich, sehr viel, deutlich mehr. Das sind nicht mal 3.000, die im Straßenverkehr sterben jedes Jahr. Also auch viel, viel Menschen, nicht falsch verstehen, ne? Aber 74.000 oder selbst wenn es nur 40.000 sind, das ist übel. Und der volkswirtschaftliche Schaden, ja, der ist noch viel heftiger, weil die Industrie, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, die nehmen so ungefähr 3 Milliarden Euro ein.
An Steuern.
Mhm. Und Ausgaben für Krankenkasse und so alles. 57 Milliarden pro Jahr. Mhm. Also, es rechnet sich auch nicht.
Also, außer für die, die daran profitieren natürlich. Für die rechnet sich's enorm. Ja. Und da habt ihr auch einen der Gründe, warum da nichts dagegen getan wird. Also, warum das toleriert wird, warum es gefördert wird. Es hat absolut nichts mit Kultur zu tun, sondern wie alles eigentlich nur mit Geld. Es gibt Leute, die daran verdienen, am Leid, am Sterben. Aber ich finde es wichtig, weil wir haben gehört gerade, jeder tatsächlich, es war ja so am Anfang, dachte ich, Alter, wer, aber dann ist mir selber so eine Geschichte eingefallen, allen sind so Geschichten eingefallen. Ey, mein Kotzgeschichte war im Schulernheim. Ich habe unter der Decke gekotzt, weil die Lehrerin im Raum war. Und sie hat gesucht, wer so besoffen ist und wer Ding. Und ich so habe sie getan, jetzt schlafe ich und kotze so unter die Decke, kotze ich mir selber auf den Bauch halt. Und die hat es echt nicht gecheckt, das musst du dir mal vorstellen. Die hat es nicht gecheckt, Alter, oder sie hatte keinen Bock. Das kann natürlich auch sein,
nee, sie
dass sie
es
nicht gecheckt. Gesagt hat. So. Aber ich glaube, sie hat es nicht gecheckt.
Einfach selbst also jeder, ist das auch spannend.
Ja, ey, Alter, ich gehe weit, um mich erwischt zu werden. Das ist wirklich hart.
War das der Tag, wo du es anfängst, geil zu finden?
Nee, aber ich finde es nur geil, wenn es schön, also tatsächlich nur schöne Frauen finde ich toll.
Also mit dem nicht erwischen könnte ich auch noch einen zu erzählen. Und zwar habe ich mich auch früher nie erwischen lassen. Und zwar aus purer Angst, dass es teuer wird. Weil immer, wenn ich mit meiner Freundin zurück von einer Party oder so gefahren bin und ich habe gemerkt, boah, der Taxifahrer, ey, das wird hier nichts. Ich glaube, gleich geht's los. Ich wusste.
Oh mein Gott.
Die Schlimmsten seid ihr.
Nein, ja. Nein.
Und ich wusste, ey, das geht nicht. Ich kann diese Reinigung nicht bezahlen. Und ich habe ein Ritual gehabt. Ich hatte immer große Handtaschen und die waren früher halt billig. Und ich habe immer in meine Handtasche gekotzt.
Warum?
Und
sagst du ja, nicht, er soll ranfahren rechts?
Die Mucke war so laut. Ich war schon zu voll, um zu reden. Keine Ahnung. Also es gab Gründe. Ich dachte, ich hatte Mundwasser schon bis hier. Es ging nur noch, und ich kann sehr leise kotzen. Ich habe in meine Tasche gekotzt, dann zugelassen. Wir sind raus. Ich sag zu meiner Freundin, ey, ich habe gerade in die Tasche gekotzt, ne? Ja, alles klar, habe ich gar nicht mitbekommen. Ist so gut. Und dann war ich aber so rotzevoll, immer, dass ich dann erstmal, ich habe immer bei ihr geschlafen, so rotzevoll, dass ich dann erstmal die Tasche irgendwo hingeschmissen habe, bei ihr ins Elternhaus. Und ihre Mom, ein Engel, die hat jedes Mal nach jeder Scheißpartynacht, wo es so eskaliert ist, meine Tasche gewaschen, mein Portemonnaie, die ganzen Karten und Scheine raus, die Kotzbrocken raus, hat das in die Sonne zum Trocknen gelegt und so. Diese Frau kommt in den Himmel dafür, was die gemacht hat. Ich hätte das selber einfach alles entsorgt. Aber das war mein Ritual. Und wenn man kein Geld hat...
Ritual?
Und ja, jung ist,
so, das war mein Brauch. Das, ja, weißt du?
Also, aber diesen Brauch kann ich wirklich jungen Menschen, die es übertrieben haben, wenn es schon zu spät ist, empfehlen, nimmt die Tasche, dann müsst ihr die Taxireinigung nicht zahlen.
Darf ich einen anderen Rat geben?
Nicht so viel saufen.
Vielleicht sauft ihr einfach nicht so viel, dass es dahin kommt.
Ja.
Aber wir haben jetzt tatsächlich das große Problem, dass, warum ist auch Alkohol meiner Meinung nach die gefährlichste Droge? Also die gefährlichste Droge für diesen einen Tag, für diesen einen Abend. Es gibt meiner Meinung nach keine Droge, die euch in einer Stunde so zerlegen kann,
ja,
wie Alkohol. So, das Problem... Andere Drogen, die können dich auch richtig ficken, aber diese Kombination zwischen, du verlierst die Kontrolle über deinen Körper, du wirst gleichzeitig noch irgendwie aktiv und selbstbewusst, ja, Aggression, Hemmschwelle steigt und du denkst, du bist der Beste, das ist eine gefährliche Kombination so. Und daher kommt auch dieses Problem, warum wir Konsumkompetenz bei Alkohol so schwer erlernen, weil mit jedem Glas sinkt deine Kompetenz.
Ja,
so.
Das überhaupt rational wahrzunehmen, ja.
Aber wir haben ja eh kaum Konsumkompetenz in der Gesellschaft, egal ob es bei psychotropen Substanzen, bei Essen, bei Medien oder bei anderen Dingen ist, die man konsumieren kann. Ich glaube, das große Ding ist, dass uns das halt einfach viel zu lange als Kultur verkauft wurde. Also, du hast gerade gesagt, es ist keine Kultur, aber gemeinsam Riten zu vollziehen, ist, kann man, glaube ich, schon als Kultur bezeichnen. Es ist vielleicht nicht die geilste Kultur, eine gesundheitsschädigende Kultur auf jeden Fall. Aber das ist...
Nein, aber warte mal. Ich habe nicht gesagt, dass das an sich keine Kultur ist, sondern ich habe gesagt, die Kultur ist nicht der Grund, warum es noch erlaubt ist.
Ja.
Weil das gehört verboten. Sorry, das darf, das kann doch nicht sein. Naja. Du kannst doch nicht sagen, ich begrenze das und das und das und das. Aber das erlaube ich euch. Jede einzelne von den Gewalttaten, ja, wir haben... Ich habe jetzt die Zahlen leider natürlich nicht gehört.
70% oder 80% aller Gewalttaten.
Es ist über 2/3 aller Gewalttaten geschehen unter Alkoholeinfluss. Mhm. Bei Autounfällen ist es
ja
noch krasser.
Ja.
Bei diese Folgen, diese fast 60 Milliarden Euro, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir schimpfen hier und da auf Leute, die Hartz IV bekommen. Wir schimpfen auf Leute, die hierher kommen, die in ihren Heimatländern keinen Platz haben, weil sie umgebracht werden. Und für die haben wir keine Kohle. Aber wir haben 60 Milliarden für eine Droge, die vom Staat subventioniert wird. Ich wohne in einem Weinanbaugebiet hier und ich weiß, ich mache mich damit nicht beliebt, aber wisst ihr, auf welche Arten die subventioniert werden? Hier gab es vor kurzem, haben sie 21 Millionen bekommen, um Wein zu bewerben.
Wahnsinn.
Hier allein in der Gegend 21 Millionen Steuergelder. Dafür, dass sowas möglich ist. Das wäre bei keiner, also das hat nichts mit Kultur zu tun, sondern das ist ein großer Fehler.
Ist schon geil, ne? Aber über 100 Euro im Jahr Rundfunkgebühren aufregen.
Ja, darüber legen sie sich auf, Alter. Oder wir haben keine Kohle, um die Infrastruktur in Griff zu bekommen.
Egal.
Und so
egal.
Traurig es ist, aber nein, ich möchte kurz vielleicht noch was das noch unterstreicht sagen, was aus meiner persönlichen Geschichte komplett da reintrifft, was Max eben gesagt hat, dass es um Geld geht und nicht darum, das Sinnvollste zu tun. Mein Dad ist ja auch an den Folgen von Alkoholismus gestorben und es gibt einen gewissen Punkt, an dem ist dieser Mensch, also wenn ein Alkoholiker über viele, viele Jahre säuft, ist dieser Mensch irgendwann nicht mehr in der Lage zu genesen. Dann gibt es einen Punkt, da hast du so viele Symptome, dass du wirklich keine Hoffnung mehr hast. Es geht jetzt nur noch um Wochen oder Monate. Beispiel: ein großes Symptom ist, dass du innere Blutung bekommst, dass viele kleine Äderchen platzen und dann ist aber eigentlich schon fast das Leben vorbei. Und trotzdem hat auch mein Vater. Und natürlich tut es mir leid, dass er nicht mehr da ist. Aber in diesem Fall, der hat so viele Bluttransfusionen noch bekommen, obwohl der Mensch in seinem Kopf schon nicht mehr, also der war nicht mal mehr wach. Und da denke ich mir, dieses System hält jemanden dann noch Wochen im Bett irgendwie am Leben, obwohl es rational überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das war auch kein Unfall und das war auch keine Entscheidung, stellt man jetzt hier was ab oder so. Es war einfach nur, hier wird an der falschen Stelle, und das ist trotzdem mein Vater, aber es wird an der falschen Stelle das Falsche verschwendet, sag ich
und
mal.
Und da müssen wir mal, also wie kommt es denn überhaupt? Max hat ja gerade gesagt, ey, es gibt keine Konsumkompetenz bei Alkohol und es gibt bei ganz vielen Sachen keine Konsumkompetenz. Wie lernen wir trinken?
Von Opa, von Papa, von unserer Family.
Von wem haben die
Im
das
Fernsehen,
gelernt?
Im Fernsehen, die schöne Bierwerbung.
Von wem haben die das gelernt?
Von ihren Eltern und Großeltern.
Und so weiter und so weiter. Aber waren da nicht mal ein paar Weltkriege? Woher sollen diese höchst traumatisierten Menschen wissen, wie man kompetent? Nicht alle.
Bro, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es damit zu tun hat. Ich glaube eher, weil, ich meine, schau, wir wissen das heute vielleicht nicht mehr so ganz, aber diese ganzen Dinge, die wir jetzt als Drogen haben, waren vorher alle, also das waren alles Dinge, die du in der Apotheke bekommen hast. Die hast du verschrieben bekommen, so, ne? Die Mutter auf Speed konnte schneller staubsaugen und so weiter. Alkohol wurde da nicht dazugerechnet. Hier ist es immer Alkohol und Drogen.
Yeah.
Die haben das gar nicht im Kopf. Das ist eine komplett neue Idee. Das ist die letzten Jahre erst gekommen, dass man Alkohol überhaupt als irgendwie gefährlich einstuft. Die haben noch den Leuten gesagt, du kannst während der Schwangerschaft hier ein Gläschen, da ein Gläschen. Wo ich abgeschaltet habe mit Lachen, war bei dem Pissen. Weil ich mich erinnere, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass mein Vater immer, wenn er heimkam, und er war ein gefährlicher Mann, wenn er besoffen war auch, heimkam und dann da stand und sich halt einfach in die Hosen gepisst hat. Ja. Und so da stand und noch während er so da stand und pisst er sich einfach ein halt. Und ey, jetzt sag mir doch mal, wo hast du das denn mal von jemandem gesehen, wegen ein paar Ecstasys oder so? Das ist nicht...
Ja, dieser komplette
so prävalent.
Kontrollverlust.
Das ist bei so vielen Leuten.
Aber
nicht, ja, hier ist einer auf der Party, der abkackt, oder hier sind 10 von 100, oder,
nein,
sondern
jeder kennt
bei so
ja.
vielen Leuten, so viele Familien sind zerstört deswegen.
Ich gebe dir also ich, zu 80% hier komplett recht, ne? Nur die Konsumkompetenz, die da fehlt, ist die gleiche, egal bei welcher Substanz. So, ich bin echt kein Freund davon, verschiedene Substanzen zu verurteilen, zu verteufeln. Und auch Alkohol nicht. Auch wenn er ein Gift ist und auch wenn ich gar kein Freund davon bin, mittlerweile. Wir müssen es halt erlernen. Ich weiß, er verursacht viele Schäden. Das nicht umgehen können damit, weiß ich. Ich bin trotzdem kein Freund davon, zu sagen, das muss verboten werden. Weil wenn du, wo hörst du dann auf? Wenn
es ist ja nicht die Substanz.
Weil wenn du anfängst, Sachen zu verbieten, das sehen wir gerade ganz, ganz, in unserer jetzigen Zeit sind Menschen ganz laut mit Sachen, muss alles verboten werden, muss alles verboten werden. Und wollen aber selbst ihre Freiheit und ihre Rechte und checken gar nicht. Und das ist das, also, sorry, das geht nicht.
Nee, du hast vollkommen recht. Weißt du, wo das Problem ist? Ich habe erzählt, so ich komme zu einer Familie und ich habe so komische Gefühle, ob ich jetzt da auf dem Balkon einkiffen darf oder nicht.
Mhm.
Weißt du? Während andere einfach so in der Öffentlichkeit, du kannst in der fucking Deutschen Bahn, kannst du Alkohol kaufen. Ich war schon auf Fahrten von hier nach Hamburg, wo ich gesehen habe, wie Leute innerhalb von 5 Stunden von einer netten, höflichen Gruppe Männer zu vollkommenen Bastarden geworden sind, die jeder einzelnen Frau, die vorbeigekommen ist, hinterher geschrien haben, sie antatschen wollten. Und das hat die Deutsche Bahn gemacht. Die haben ihnen das verkauft.
Du kannst
und das
sogar
ist mein
mit
Problem.
Punkten kostenlos kaufen, die Drinks,
das
wenn du oft
mein
fährst.
Problem. Das ist mein Problem. Nicht die Substanz gehört verboten, sondern diese Art des Umgangs muss verboten werden. Das kann nicht sein, dass du in einem Zug, wo andere Menschen sind, so eine potente Substanz verkaufen kannst.
Danke.
Darum
geht's
mir.
Period. Ja. Punkt. Ja.
Ja, aber genau, das ist dann halt
oder
der Umgang damit. So, das
auf
ist das Ding.
Auf jedem Fest kannst du das kaufen und das ist nicht in Ordnung. Überleg doch nur einmal, nimm nur einmal, wir würden auf solchen Festen Crack verkaufen. Wie die Leute ausrasten würden. So, das ist mein Problem, dass wir so dieses staatlich Sanktionierte, also dass von unseren Steuergeldern dieser Konsum finanziert wird. Weil wenn wir Werbung finanzieren dafür oder wenn wir Weinanbau subventionieren oder wenn wir Steuererleichterungen, wie viel zahlen denn die Steuern? Wie viel zahlen denn die auf ihren scheiß Wein Steuern?
Keine Ahnung.
Ich glaube, es sind 7%. Wieso?
Ja, genau. Ich glaube auch, das sind nur 7.
Als ein Nahrungsmittel ist laut.
Fuck you. Ja, ja. Nein. Und das gehört verboten. Ich meine nie, ich bin für eine Legalisierung aller Substanzen, Leute. Aber für eine Abgabe in Fachgeschäften. Mhm. Wisst ihr, wo es Alkohol geben sollte? In Bars. Und nirgendwo sonst. Und auch nur zu dem Preis, den er in Bars kostet. Weil dann kannst du gar nicht für 3 Euro dich zu Tode saufen.
Ja, absolut.
Das meine ich mit, das gehört verboten.
Ganz ehrlich, da sind wir uns einig. Ja, schwieriges Thema und das ist wirklich krass. Jeder von uns hat das schon mal erlebt. Aber die gehen auf die Barrikaden, weil Kiffgras entkriminalisiert wurde. Ja, und das ist das crazy Ding daran.
Wein ist 19%.
Doch, 19% Mehrwertsteuer. Ja, also, ja, okay. Aber es gibt tatsächlich irgendwelche Dienstgüter und so, die da weniger besteuert sind.
Also, Fachgeschäfte. Und eine Bar wäre ein Fachgeschäft. Das wäre auch etwas, wo Fachpersonal darauf achten kann. Soll es ja eigentlich auch. Barkeeper sind ja sogar dazu angehalten, zu gucken, wie sieht's eigentlich mit dem Konsum und dem Zustand meiner Kunden aus? Nicht meiner Gäste, meiner Kunden. Das wäre tatsächlich die beste Regelung. Ey, war es eine gute Idee?
Ja, Romanski, war es eine gute Idee?
Auf jeden Fall nein. Absolut nein. Und ich bin so, so dankbar. Also das war mir nicht nur peinlich, ich hatte auch riesen Angst davor, verstoßen zu werden. Und ich habe ein Issue in mir drin, so ey, ich habe mein Gesicht verloren. So, als ADHSler kennst du das sowieso.
Naja, aber in so einer Situation kennt das jeder, egal neurodivers oder nicht. Also da hat jeder das Gefühl, ich habe hier mein Gesicht
verloren. Ja, aber bei mir geht es schon bei Kleinigkeiten los, weißt du? Mal was Falsches gesagt, vielleicht mal ein bisschen schneller geredet als gehandelt und jemand ist nicht cool mit dem, was ich mache. Gesicht verloren, kann ich nie wieder sehen. So ein Ding.
Hast du denn irgendwas danach getan? Also ich stelle mir vor, dass die nächste Begegnung unangenehm ist, weil man noch gar nicht weiß, auf was für eine Stimmung man trifft, aber hast du nach dieser Eskapade irgendwas getan, um es wieder gut zu machen?
Ja, ich habe 2 weniger getrunken beim nächsten Mal.
Bist du mit einem Blumenstrauß hin und hast gesagt, Ella, danke fürs Saubermachen, ist mir sehr peinlich, was ich da gemacht habe, aber nimm bitte diese Blumen an. Oder hast du sowas in der Richtung? Kam dir sowas in den Sinn, Romanski? Wäre ich Jenny gewesen, da wäre ich sauer geworden. Dass du nicht mal die Courage besitzt, eine offizielle Entschuldigung, am besten noch auf Knien. Nein, so schlimm muss es nicht sein. Aber
ich habe den Pool umgebuddelt. Komm, ich habe den Pool umgebuddelt.
Aber hat das damit zu tun?
Nee, gar nicht.
Hast du da reingekotzt?
Nein, auch nicht. Aber ich habe gebuddelt. Also ich habe, weißt du, ist das ein Geben und ein Nehmen? Nein, habe ich nicht. Ich bin halt ein Idiot, Mann.
Ja, aber das ist jetzt voll interessant.
Das finde ich voll interessant, dass du ein Idiot bist. Erzähl mal.
Nee, ich finde das wirklich interessant. Ich beobachte das in meinem privaten Leben auch häufig, dass ADHS scheinbar, oder ich sehe das als Grund, kann natürlich, du kannst mir widersprechen gleich, aber dass ADHS dafür sorgt, dass man das zwar versteht, eigentlich hätte ich eine Entschuldigung bringen müssen, aber nicht selber drauf kommt, weil so viele andere Gedanken schon im Kopf sind. Und für mich sind das banale Dinge. Ne? Für mich wäre das was ich so, also wie gesagt, erwarte. Für mich ist das was Selbstverständliches, nach so einer Situation sich angemessen zu entschuldigen. Aber ich bin häufig überrascht und angepisst, wenn Leute sich aus meiner Sicht falsch verhalten, die es aber gar nicht böse meinen. Und du sagst ja, ich bin einfach ein Idiot. Ich wäre dann sauer auf dich, weil du ein Idiot bist, aber du hast es ja nicht mal beabsichtigt gemacht.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, ja, ich meine, ich habe mich safe entschuldigt an dem Tag, so auch verbal.
Aber würdest du dich nicht selber besser fühlen, wenn du irgendwie... Das ist ja so wie Buße tun. Du bringst irgendwas, entschuldigst dich nochmal offiziell.
Ich bin eher so der Typ, der dann Taten sprechen lässt. Ich glaube, ich habe dann einfach mehr geholfen oder sowas, weißt du?
Okay.
Aber da müssten wir eigentlich Jenny und ihre Eltern fragen, weil ich weiß das auch alles nicht mehr. Und dann gibt's noch ein Riesenproblem in meinem Kopf. All das, was ich gefühlt habe, das haben die ja gar nicht gefühlt. Diesen ganzen Charme, dieses ganze Fuck, kann ich mich überhaupt noch blicken lassen? So diese ganzen Gedanken, von denen du gerade gesprochen hast.
Jeder war froh, dass er sich selber war.
Und was ich manchmal nicht checke, ist, dass Menschen gar nicht fühlen, was ich fühle. Und ich bin einfach davon ausgegangen, ja, die müssen ja wissen, wie peinlich und wie.
Ah.
Weißt du?
Ich glaube aber auch, dass das ist was man von zu Hause mitkriegt. Ob du jetzt dich entschuldigen, auf welche Art oder so solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel, entweder man wurde gezwungen als Kind irgendwie, wenn man geschenkt bekommen hat, alle anzurufen, die einem was geschenkt haben, oder halt nicht. Und das sind 2 so Sachen so, ne? Ich glaube, da kann der Roman jetzt erstmal nichts dafür, aber es ist was man dann im Erwachsenenleben sich halt anlernen kann. So, ne? Aber wenn er als 27-jähriger Hänger ist der normale Umgang mit etwas, was extrem peinlich ist, und ist Verdrängung. Da ist nicht so, oh, da mache ich jetzt noch mal ein Fass auf nächstes Mal und bring noch mal ein Geschenk mit, sondern Für mich, das war's jetzt. Also darüber, ich denke, wir sind quitt, würde ich sagen. Also ich kann es schon nachvollziehen so, weil ich da auch immer so Sachen dazulerne. Irgendwie, die mir eigentlich gefallen, wenn ich bei anderen Familien irgendwie das so sehe oder so, wenn ich mir denke, oh cool, das ist eigentlich was man machen kann. Oder jemanden wie den Jay, den ihr kennt, auf was für eine krasse Art er aufmerksam ist, was er sieht, was er sich merkt, woran er denkt, also das kannte ich so auch nicht, weißt du?
Lass mich noch eine Sache dazu sagen. Ja, ich habe mich wahrscheinlich nicht mit Pralinen oder sowas entschuldigt, vielleicht habe ich was für einen Grill mitgebracht oder so, ich weiß es nicht.
Für die nächste Runde.
Aber Fakt ist, ich bin denen unendlich dankbar für ihre menschliche und unterstützende Art, nicht nur an diesem Abend, sondern generell. Das sind zwei der besten Menschen, die jemals in mein Leben gekommen ist. Und ich habe es ja schon anfangs gesagt, ich würde fast alles für die tun, weil wir mittlerweile sind wir Familie. Ich habe mein Riesenprivileg, dass ich jetzt Teil dieser Familie bin. Mhm. Und ja, dass sie mich halt nicht verstoßen haben. Ich habe die über alles lieb und ja, würde wirklich sehr, sehr weit gehen, um für die da zu sein.
Theoretisch kannst du trotzdem noch ein Kärtchen jetzt schreiben. 13 Jahre später, ja, kommt immer noch geil.
Diese Idioten haben das nicht geschickt.
Mach einfach. Nicht Ding. Schreib noch mal eine Karte. Ey, vielen Dank für damals, ne? Falls ihr jemals bei mir kotzt, erkläre ich das.
Feel welcome, ja, feel free. Ja,
feel free to kotz.
Wüsstest du denn noch, was es für ein Tag war? Also wüsstest du das Datum noch?
Ich weiß, ein Samstag war es. Nein.
Ach, ein Samstag. Dann würde ich dir empfehlen, jetzt jeden Samstag eine Karte zu schicken.
Ja,
ein Samstag reicht schon.
Jeden Tag reicht schon.
Ich sage das auch immer irgendwie so zu Katharina, so, wenn ich mir manchmal denke, so, boah, ey, du machst alles und ich mache so wenig, aber du hast hier einen Mann. Falls wir in dieser Situation sind, es ist ein brennendes Haus. Nur einer von uns kann überleben. Es wirst du sein. 100.000%, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich da, dann wirst du überleben. Jetzt ist aber das Ding so, dass es wahrscheinlich niemals nötig sein wird, diese Fähigkeit. Das ist so. Also wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt und die Zombies einen von uns ficken werden, dann bin's ich. Und ich werde dafür sorgen, dass du hinkommst. Das ist so. Und sie so, okay, cool, aber wenn du die Spülmaschine ausräumen würdest, wäre auch krass. So, weißt du?
Ja, mega.
Und ich so, Kleinigkeiten, das sind Kleinigkeiten, diese Details, die, das ist doch
verlieren nix. Wir uns nicht in Details.
Ja, eben.
Ey, und weil, also, man muss ja auch sagen, dass das heute alles gar nicht mehr so ist, ne? Es wird viel, viel weniger getrunken, auch dort, bei mir sowieso. Und ich glaube, dass dass ich irgendwann gesagt habe, Alter, krass, dass ich meine Konsummuster gecheckt habe und Therapie gemacht habe und einige Jahre ja richtig abstinent war, das hat auch bei denen zum Umdenken und zum bewussteren Umgang mit Substanzen beigetragen. Und hey, weißt du, alles hat seine Zeit.
Ja, da ist auch viel dran. Also wir haben alle natürlich nicht dieses Expertenwissen, weil wir das gelesen haben, sondern man muss natürlich Dinge erfahren und alles hatte seine Zeit. Ja, krass ist wahr.
Ich bin ganz froh, dass diese Zeit vorbei ist, diese eskalative Zeit. Und ich habe zum Glück heute gelernt, dass es nicht immer Alkohol als gesellschaftliches Schmiermittel braucht. Deswegen habe ich nämlich am Anfang Bindungsarbeit gesagt, dass dieses Zusammensaufen war eigentlich, also wo schließt du die besten Geschäfte ab?
Der Icebreaker soll das immer sein.
In der Freizeit. Guck mal, die ganzen Wirtschaftsjogis, die echten Geschäfte, die machst du im Club danach mit den Leuten.
True, ja.
Bei Alkohol oder anderen Substanzen.
Leider viel dran. Ja. Danke für deine Offenheit, Roman. Ist eigentlich eine harte Story gewesen, oder zumindest ein hartes Thema. Aber wir haben, glaube ich, alle ganz erfrischend viel gelacht heute Abend. Was gibt's sonst noch Schönes zu sagen? Wir sind in gar nicht so weiter Ferne und zwar am 14.03. live in Mannheim beim SWR Podcast Festival. Und Tickets gibt's noch ein paar Stück. Also wer Lust hat, das ist ja nur noch 3 Wochen hin, kann sich da noch was sichern. Ein Kärtchen oder auch 2 oder 3. Und wir freuen uns dann sehr, live eure Gesichter zu sehen und mit euch einen schönen Abend zu verbringen. 14.03.
Das wird richtig geil. Dann mache ich mich richtig schick. Ich glaube, ich ziehe meinen Anzug von der Tour vom letzten Jahr an, weil den kann ich sonst so selten tragen.
Du hast dich auch ein übertriebenes Kleid an einfach. Weil wann
mach, sonst, ich sehe richtig hot aus, Mann. Und ich werde, weiß ich nicht, gut riechen. Und oh, wir haben auch einen tollen Gast. Coolen Gast.
Und falls ihr noch Senf habt, den ihr uns geben wollt, dann dürft ihr uns wie immer sehr gerne schreiben und zwar an gj@swr3.de.
Ich habe noch eine Sache.
Bitte
folgt
schön.
Nina Workhardt auf Instagram, folgt Maximilian Pollos auf Instagram, Roman Lemke /dielemkes auf Instagram. Wir freuen uns über euren Follow und natürlich der ARD und dem SWR 3.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Gemacht haben wir es alle. Obwohl oder gerade weil es sich irgendwie verboten anfühlte.
Weil ich mich schlauer gefühlt habe als die Polizei.
Ich traue mich, das nicht zu sagen, aber damals wollte ich diese Serie gucken. Es war mir dann ein bisschen egal.
Die Seite hieß kino.to. Sie hat uns kollektiv das erste Mal zu Streamern gemacht. Lange bevor es hier bei uns Netflix oder Amazon Prime gab.
Die haben direkt den deutschen Markt von einem Tag auf den anderen übernommen. Also so übernommen, dass egal welche Seite nebenbei gelaufen war, die hatte keine Chance.
Doch die Filme auf der Plattform waren illegal kopiert.
Es kann nicht sein, dass irgendwie Kameraleute arbeitslos werden oder Filmproduzenten arbeitslos werden, weil er einfach die Sachen, die die Leute geschaffen haben, nimmt und sie kostenlos verteilt.
Bis zu 4 Millionen Mal am Tag wurde Kino.to damals aufgerufen. Und machte einen arbeitslosen Fußbodenleger aus Leipzig zum Millionär.
Mein Kollege hat einen Einparken gesehen, der kam mit dem Jaguar zu Gericht gefahren. Und dann ist er sofort in die Zahlstelle runtergegangen und hat seine Geldauflage sofort einbezahlt. Und dann ist er mit seinem Jaguar wieder abgeflogen.
Die Macher von Kino.to sahen sich als Robin Hoods im Kampf gegen die mächtige Filmindustrie und für Freiheit im Netz. Eine eingeschworene Gruppe, die sich vor den Ermittlern versteckte.
Aber dass ich zu Kino.to gehöre, wusste gar keiner. Das war Tabuthema.
Man hat das gesehen, aber noch nicht in den Griff kriegen können, weil das eben von den Strukturen her so gut in Anführungszeichen aufgebaut war, dass man keine Ansatzpunkte fand, wo die Betreiber der Plattform saßen.
Das System Kino.to funktioniert über Jahre, bis es bröckelt.
Jeder greift jeden an, egal wie klein man ist. Man schenkt sich gar nichts.
Naja, da hat einer angerufen und hat gesagt, ich weiß was zu Kino.to und ich will 1 Million.
Ich bin Maxi Röhmheld und im fünfteiligen Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzog und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legte. Es ist eine Geschichte von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum, aber auch von zerstörten Freundschaften und Verrat.
Also das schockiert mich tatsächlich, dass er so über mich denkt. Mir fehlen gerade Stuppe.
Vor allem aber ist es die Geschichte von Dirk, einem verschuldeten Handwerker mit einem großen Plan. Und sie beginnt nicht in den USA oder in Berlin, sondern in Sachsen. Ich erzähle sie euch zusammen mit dem Schauspieler Tom Vlaschia.
Also ich wusste tatsächlich nicht, dass Kino.to in Sachsen seinen Anfang genommen hat. Fand das jetzt natürlich super spannend, diesen Podcast aufzunehmen, weil es ist ja schon eine relativ crazy Geschichte.
Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.